als ich noch sehr junger Anwalt in Zürich war, lasen wir, meine Frau und ich, Martin Buber, der damals ja sehr en vogue war, und lasen Martin Buber mit Begeisterung, wie das so damals allen jungen Leuten erging. Buber vermochte zu begeistern, wobei diese Begeisterung mit der Zeit sich gewandelt hat in eine sehr kritische Einstellung zu Martin Buber, sich nur nebenbei. Diese Lektüre faszinierte uns so, dass wir uns erlaubten, Buber einen Brief zu schreiben und ihn zu fragen, ob er nicht in kleineren privaten Kreisen irgend so etwas wie einen Vortragszyklus oder Besprechungen mitmachen würde. Und zu unserer Freude hat er zugesagt und kam dann nach Zürich und hat bei uns vielleicht dann 5, 6 oder 8 Abenden über Lao Tse gelesen und mit uns darüber diskutiert. Das war für uns alle weitgehend ein neues Gebiet und ein großer Gewinn. Und die Zuhörer waren Freunde, teils Mediziner, teils Juristen, teils Professoren an der Universität, nicht viele Leute, vielleicht anderthalb Dutzend Menschen. Und wir waren dann alle so angetan von diesem Thema, das der Buber auch wirklich meisterlich beherrschte, dass wir die Idee hatten, ob es nicht eine Möglichkeit gäbe, diesen Kursus, wenn man das so nennen will, in irgendeiner lockeren Form fortzusetzen und ob er nicht mit uns, mit dieser Gruppe, die eine ganz lose Gruppe war, zum Beispiel nach Ascona kommen würde, auf den Monte Verita, und dass wir dort weiter vielleicht sogar im Freien solche Zwiesprachen zu mehreren führen würden.
Wie kamen Sie damals auf den Gedanken, nach Ascona auf den Monte Verita zu gehen?
Ja, das muss ich einschalten. Der Monte Verita, den hatte ich in einer sehr zwiespältigen Erinnerung von einem Schülerausflug her. Da war ich 16-jährig. Und wir hatten von Glarisek aus, wo ich Schüler war, einen Ausflug nach Italien, dem Tessin gemacht. Und ich hatte etwas Leuten gehört, dass auf dem Monte Verita Nacktkultur getrieben werde. Und ich war so gerade im Pubertätsalter. Und da interessierte mich natürlich dieses Wort nackt oder gerade in Verbindung mit Mädchen natürlich außerordentlich. Und als wir dann in Ascona waren, löste ich mich von der Gruppe, rannte auf den Monte Verita in der Hoffnung, da oben vielleicht nackte weibliche Gestalten erblicken zu können. Ich wurde schwer enttäuscht. Auf der Terrasse vor dem Monte Verita saßen irgendwelche, ich glaube sogar geschminkte Damen, die aus Mokka-Tassen Kaffee tranken, und ich rannte wieder enttäuscht hinunter. Aber den Monte Verita als solchen hatte ich also irgendwie als Engramm in meinem Gehirn. Kurz und gut, ich habe dann auch später, wahrscheinlich war ich auch inzwischen wieder mal in Ascona gewesen, das weiß ich nicht mehr. Aber kurz und gut, das war der Monte Verita, war schon irgendwie, wenn auch kein sehr deutlicher, so doch ein Begriff. Und dieser Aufenthalt kam zustande. Und es war wirklich so, dass wir dann vor dem Hotel, auf dieser sehr schönen Wiese vor dem Hotel, waren sonst keine Menschen da, uns lagerten im Grase, auf Decken oder auch ohne Decken. Und Buber sprach mit uns. Vielleicht um den jüdischen Ausdruck zu verwenden, er lernte mit uns. Er lernte mit uns. Das Lernen auf Jüdisch ist ein Zwischending zwischen Lehren und Lernen. Er lernte mit uns. Das war sehr schön. Und dann gesellte sich zu uns eine sonderbare Erscheinung. Eine Dame, die ich weiß nicht, ob der Ausdruck in Deutsch gilt, als eine stotzige Person. Sie kennen den Ausdruck nicht. Stotzig, das heißt so etwas steif. Etwas steif, etwas stockhaft. Gesellte sich zu uns und die setzte sich aber nicht auf den Boden, sondern kam mit einem Stühlchen und saß da etwas neben uns, stotzig auf diesem Stühlchen und sagte kein Wort und hörte zu. Das war die Frau Fröbe, bei der die Anregung, diese Eranos zu gründen, herrührt von diesem Zuhören des Vortrages, also dieses Lernvortrages von Martin Buber. Dort ist eigentlich, wenn nicht geboren die Eranos, so doch der Samen für die Eranos gelegt worden. Über Frau Fröbe persönlich etwas auszusagen ist schwierig, weil die Frau Fröbe eine Person war, die schwer, um das schlechte Wort zu brauchen, zu kontaktieren war. Sie war eine, man darf wohl sagen, eine bedeutende Persönlichkeit, aber eine sehr schwierige Persönlichkeit, deren Schwierigkeiten im Problem der, vielleicht sagen wir, der Autorität lagen. Sie war eine sehr autoritäre Person, war sich dessen jedoch bewusst und hat sich durchgerungen, einen unendlichen Weg hat sie dabei beschritten, durchgerungen zur Konzilianz. Zur Konzilianz und zum Geltenlassen des anderen, was ihr von Natur her wahrscheinlich sehr wenig gegeben war. Und die Frau war in dieser menschlichen Evolutionsleistung, es gibt kein Wort auf Deutsch für Evolution. Evolution ist nicht Entwicklung. Evolution ist eine Wandlung, eine Entwicklung in der Wandlung. Evolution. Und das ist nun ein Mensch, der einen Evolutionsprozess von solchem Ausmaß erfahren hat, wahrscheinlich mit sehr viel Leiden, dass man nur wirklich voller Bewunderung den Hut ziehen kann vor dieser Frau. Diese Frau hatte auch große Schwierigkeiten des Kontaktes, also beispielsweise, sie war außerstande, auch nur ein Wort öffentlich zu sagen, ohne es vorher aufgeschrieben zu haben. Also wenn zum Beispiel gesagt werden sollte, es ist im Schirmständer ein Schirm vergessen worden, der Eigentümer soll sich melden, dann musste sie das aufschreiben, weil sie unfähig war, hatte eine absolute Hemmung, sich frei kundzutun. Und ich kann mich erinnern, ich habe dann die Courage gefunden, der Frau Fröbe zu sagen, sie soll sich doch die Mühe nehmen, sich herabzulassen, mir eine halbe bis höchstens eine Stunde zu widmen. Ich glaube, ich würde mich anheischig machen dürfen, ihr beizubringen, auch mal ein freies Wort zu sagen. Sie hat das gemacht. Nachher konnte sie den Schirm frei anmelden.
Wie ging das vor sich?
Das kann ich wieder nicht sagen. Ich kann solche, schauen Sie, ich habe natürlich ein gewisses psychologisches Empfinden. Ich bin aber vollkommen unwissenschaftlich. Ich kann auch nicht sagen, was ich gesprochen habe. Ich weiß nur, dass ich im richtigen Moment die richtigen Worte finde. Und habe ja, doch, ich habe vielleicht folgendes, doch, kann mich sogar erinnern, ich habe gesagt, schauen Sie, liebe Frau Fröbel, sub specie aeternitatis, wird sich nichts verändern, ob in einem kleinen Ort wie Ascona und noch kleineren wie Moschowe Ascona eine Frau stottert oder nicht. Das wird die Welt nicht verändern. Sie können also stottern oder nicht stottern. Das wird die Welt nicht verändern. Und ungefähr in diesem Sinne habe ich ihr dann beigebracht, dass es ganz unwichtig ist, was, wie sich jemand benimmt, und dass es nicht um sie geht, nicht um die Person geht, sondern darum geht, to do the best in einer sachlichen Situation. Und wenn man den Schirm anmelden will, so tut man am besten zu sagen, es ist ein Schirm vergessen worden und das bedarf nicht der Schriftlichkeit. Also ungefähr in diesem Sinne.
Und sie hat ja das Beste getan, indem sie doch Menschen jetzt zusammenbringt.
Ja, und sie hat also, das hat sie wirklich mühsam erlernt und hat also wirklich diese wunderbare Institution der Eranos geschaffen. Es waren also manchmal, ich erinnere mich an einen kleinen Fall, ich bin dann etwas näher gekommen. Sie hat dann also entworfen die Einladungstexte mit den Vorlagen, mit den Vortragenden. Und da hat sie am Fuß geschrieben, wenn ein Vortragender verhindert wird, so wird an seiner Stelle ein anderer eingeschaltet. Dann habe ich ihr gesagt, liebe Frau Fröbel, Sie können mit diesen weisen Männern nicht schalten und walten. Sie könnten euch, also wird ein anderer die Freundlichkeit haben, für ihn einzuspringen. Das hat sie eingesehen.
Und wer waren dann die Ersten, die 1933 zusammenkamen?
Die Ersten, die zusammenkamen, das ist vielleicht nicht zuverlässig, was ich Ihnen sage, das können Sie aber an der Ausstellung, die jetzt in Ascona stattfindet, sehen. Beispielsweise der Indologe Zimmer, ein ungeheurer Bursche, ein wunderbarer Kerl. Portmann kam später hinzu, glaube ich. Der Anfang war der Jung. War der Jung. Also mit Sicherheit würde ich meinen, der Jung, der Zimmer, der Wilhelm, also der alte Sinologe Wilhelm, mit der großartigste Kopf in der Gemeinde, ein ganz stiller Mann. Das sind so die Kern. Aber da bin ich sehr wenig brauchbar, um das zu nennen.
Kam Buber auch da noch dazu?
Der Buber ist dann später dazugekommen und hatte gar keinen Erfolg, meiner Ansicht nach mit Recht. Mit Recht keinen Erfolg. Ich kann mich erinnern, ich war diese Vorträge gehen ja immer so, in zweimal eine Stunde, zweimal eine Stunde mit einer halben Stunde Pause, dass Beispiel unter anderem der Jung in der zweiten Stunde nicht mehr kam, er könne diesen, ich weiß nicht, ob er sagte Quatsch oder irgendwas in der Richtung, nicht mehr anhören.
Das sagt er über Buber.
Das sagt er über Buber. Es ist ja auch so, Sie können nachlesen, in der Zürcher Zeitung vor einigen Jahren hat Professor Scholem eine Würdigung Bubers geschrieben, der, wenn man sie genau zwischen den Zeilen liest, sieht man, dass der Scholem voller kollegialer Hochachtung vor Buber steht, aber kritisch und vielleicht kritischer als es aus dem Text zu lesen ist. Er hat grundsätzliche Einwände gegen den Buber. Und wenn Sie diesen Aufsatz lesen, so ist er auch unendlich aufschlussreich über Scholem selber, über diese, ich will den banalen Ausdruck verwenden, diese unabdingbare Hochanständigkeit von Scholem, die der wie der gerechte Richter ein weises, strenges, aber gütiges Urteil spricht. Ich stehe da durch das Älterwerden und durch das ein bisschen die Dinge besser durchschauen, ziemlich negativ Buber gegenüber, den ich als nicht ganz echt empfinde.
Wo sind da die Punkte?
Sehr schwer. Ich habe. Ich möchte darüber eigentlich nicht sprechen, weil ich dann vielleicht subjektiv sehr ungerecht wäre. Ich kann Folgendes sagen, der Buber hat doch eine Bibelübersetzung gemacht. Ich habe die wenigen ersten Zeilen dieser Bibelübersetzung gelesen und das weggelegt mit der Assoziation, dieses bombastische Zeug will ich nicht weiterlesen. Vielleicht ganz ungerecht, vielleicht ist das völlig idiotisch, ignorant von mir, was ich da sage, aber das war meine Empfindung.
Dann gab es ja bei Eranos viele Begegnungen, viele Menschen. Welche waren die eindrucksvollsten?
Also sehr stark hat mich beeindruckt ja, das ist nun sehr verschiedene Eindruck. Es fällt mir ein Vortrag vom Rahner, diesem hochgescheiten katholischen Geistlichen.
Den Karl Rahner.
Ja, den berühmten Rahner, ja.
Es gibt zwei Brüder.
Ach so, das weiß ich nicht. Ja. Also ein Theologen. Bei dem ich diese meisterliche, hintergründige Geschicklichkeit, eine hintergründige, ich will nicht das Wort Teuflische sagen, aber eine ungewöhnliche Geschicklichkeit. Und ich habe dann das Wortspiel geprägt, das kann ich verstehen, wenn der Rahner Leute zu bekehren vermag und sogenannte Pro-Israeliten mache.
Nicht Proselyten, sondern Pro-Israeliten.
Eine doppelte Verdrehung. Ja. Das nur nebenbei. Sehr beeindruckt hat mich der Zimmer. Das war ein Vulkan. Ein Vulkan voller wissenschaftlicher Kenntnisse, die er also vulkanisch kundgab. In einem Jahrbuch zu Ehren, ich glaube vom 60. Geburtstag von Jung, wenn ich nicht irre, hat Zimmer einen Aufsatz geschrieben, betitelt Der autonome Komplex. Das ist also eine musische, eine musikalische, eine künstlerische Freude, diesen Aufsatz zu lesen, Der autonome Komplex. Den er erklärt auf eine Weise, die schönste Form der Erklärung ist, nur mit der Parabel. Er sagt, glaube ich, meines Erinnerns kein Wort über den autonomen Komplex. Er erzählt eine Geschichte, die den autonomen Komplex darstellt, ausgezeichnet.
Wie ungefähr des Inhalts, damit der Hörer noch etwas
weiß? Des Inhalts, so, er erzählt eine Geschichte von irgendeinem Inder, einem reichen Inder, der seine alten Pantoffel zum Fenster hinauswarf. Und diese Pantoffeln, die kamen aber immer wieder zu ihm zurück. Er konnte die Pantoffeln nicht loswerden. durch immer neue Missverständnisse kamen diese Pantoffeln immer wieder zurück, also der autonome Komplex hielt ihn gefangen, nicht wahr? Das ist also ungefähr die Idee. Schauen Sie, ich kann auch so etwas nicht sehr gut schildern, weil mir der Sachverhalt, die Tatbestände bleiben mir nicht im Kopf. Es bleibt mir wirklich nur das Substrat. Ich weiß, ja, und wenn ich zum Beispiel einen Vortrag über Zimmer halten müsste, so wüsste ich, ich würde diesen Aufsatz mir holen und wüsste dann, was ich über Zimmer sagen soll. Nicht wahr? Und dann der weitaus größte, stärkste, intensivste Eindruck, der auch ein beglückender Eindruck war, das war die Bekanntschaft mit Buonaiuti. Buonaiuti, das war ein italienischer Theologe, ein italienischer Priester, der anstrebte geistig die Ecclesia Spiritualis, also die geistige Kirche, und der die Schlacken der Kirche, wie sie heute ist, erkannte und die Kirche gern gereinigt gewusst hätte von diesen Schlacken, und hat Kritik geübt an der Kirche und ist exkommuniziert worden. Was für diesen Mann, der ein gläubiger Mann im tiefsten Sinne des Wortes Glaubens, das untrennbar mit dem Begriff der Wahrhaftigkeit, der Treue, der Ehrlichkeit verbunden ist, verankert war, natürlich eine sehr schwer zu verarbeitende Katastrophe war. Diesen Buonaiuti habe ich kennengelernt, und obwohl ich sehr viel jünger war als er, haben wir irgendeine spontane Sympathie. Ich habe mich versprochen, wollte Fantasie sagen, das ist sehr richtig im Zusammenhang mit dem Buonaiuti. Eine spontane Sympathie zusammengefasst. Und wenn ich meine Erinnerung zusammenfassen sollte auf Buonaiuti, so würde ich sagen, wir haben unendlich viel miteinander gelacht. Worüber wir gelacht haben, das weiß ich nicht. Wir haben uns nur köstlich amüsiert zusammen. Der Buonaiuti, der hatte ein Tagesprogramm, das sehr sonderbar war. Er stand immer um 4 Uhr morgens auf, machte einen einstündigen Spaziergang, frühstückte, dann meditierte er vielleicht noch eine Stunde und dann arbeitete bis 1 bis 2 nachmittags durch, und dann war er frei und konnte, wenn es ihm Spaß machte, weiter oder nicht. Der hatte immer Zeit. Der hatte immer Zeit, und der war, was Bildung betrifft, etwas Unwahrscheinliches, ich bitte Sie, das wörtlich zu nehmen, der kannte sämtliche griechischen und lateinischen Autoren auswendig. Er kannte sämtliche griechischen und lateinischen Autoren auswendig, zitierte ihnen jeden beliebigen Autor, jeden beliebigen Text auswendig. Der war mit Abstand der beste Redner, den ich je in meinem Leben gehört habe. Der sprach natürlich völlig frei, ohne irgendwelche Notizen, sprach ohne Pathos, sprach sachlich und hinreißend, unwiderstehlich, mit einer solchen Disziplin, also im urtümlichen Sinn des Wortes Disziplin der Sprache, einer solchen Meisterschaft, die als kindliche Selbstverständlichkeit sich anhörte. Er sprach ganz einfach. Ich habe vorhin gesagt, dass es ein gläubiger Mann war. Für ihn war das Wort in seinem tiefsten Sinne heilig. Das Wort als Symbol war ihm heilig. Er lebte nur von der Wahrheit und nur in der Wahrheit. Und ein Gelöbnis war für ihn ein Gelöbnis. Er hat zum Beispiel das Keuschheitsgelöbnis gehalten. Er hat nie in seinem Leben eine Frau angerührt. Er hat abgöttisch geliebt eine Frau, die er nie berührt hat. Und diese Spannung und diese Freiheit, die er in diesem Zwang, den er sich auferlegte, gewann, die dann auch zu einer völlig zwanglosen, befreiten Freiheit wurde, hat diesen Mann als eine beglückende Erscheinung vor einen hingestellt. Er war die Fröhlichkeit selbst erlitten durch diese Disziplinierung des Geistes und des Herzens. Es war der wunderbarste Mensch, den ich je getroffen habe. Wie seine, sagen wir mal, das triviale Wort, Schwierigkeiten mit der Kirche verlaufen sind, weiß ich im Einzelnen nicht. Ich weiß nur, dass die Kirche, wie sie das so ja zu pflegen tut, ihm die Kehle zugeschnürt hat. Er hatte keine Luft zum Atmen mehr. Man hat ihm alles, was den äußeren Ablauf des Lebens noch überhaupt ermöglicht, hat man ihm erschwert, soweit es nur ging. Und er hat sich durch diese Erschwerungen, hatte sich in eine innere Freiheit, in eine Unabhängigkeit von den Abhängigkeiten des Lebens gesteigert, so dass er wirklich ein unantastbar freier Mensch war. Ja.
Und da begegnete ihm eigentlich ein Bruder.
Nur, das ist ein bisschen viel. Es begegnete ihm ein Lausbub, der ein bisschen was ahnte, was er da vor sich hatte in der Person des Buonaiuti. Aber von Bruder kann man da wirklich nicht reden. Ja. Er mochte mich gern und ich war so ich kann nicht sagen wie ein Sohn, nein, es war ein älterer Kamerad. Es war ein älterer Kamerad. Ich habe auch schauen Sie, wenn ich sage, dass ich ein Ignorant bin, so ist das kein Phishing. Ich weiß wirklich nicht viel und von ihm habe ich einiges gelernt, zum Beispiel über die Bedeutung des Wortes Symbol. Das kennen Sie sicherlich, ich kann ja vielleicht sagen, worum es geht. Er sagte mir, weil wir über das Wort sprachen, hat er mir erklärt, wie er sich damit verhält. Und er sagte mir, dass in der Antike bestand die Übung, dass wenn jemand eine Botschaft an einen Freund oder einen Partner zu schicken hatte, er